hoffe es wirklich, dass es euch gut geht. Zumindest besser als ein Teil von mir. Ansonsten geht es mir sehr gut. Danke von dieser Stelle an die Sandy, die mir mal vor 3 Wochen mal gezeigt, wie ich mal ruhig liegen kann ohne Schmerzen. Seitdem kann ich schlafen. So, ich möchte euch mal 2 Bibelpassagen lesen und dann geht's richtig. Ich finde es so wunderbar, dass heute bei der Predigt, beim Gebet vor dem Gottesdienst Rebecca etwas gesagt hat. Das, was sie auf dem Herzen hat, ist, dass wir Geliebte Gottes sind. Das ist der letzte Gedanke, den ich hatte gestern, als ich ins Bett ging. Ich habe mir eine Predigt angeguckt und habe festgestellt, Bottomline, wenn wir nicht wissen, dass Gott uns liebt, ist alles andere ziemlich mühsam. Und so bin ich eingeschlafen. Und dann stehe ich auf, fahre ich hierher, fahre am Bicket vorbei, biege links ab, dann kommt das musst du heute erzählen. Ja, und Rebecca hat es ja gleich noch mitgesagt. Finde ich gut. Meine Predigt hat den Titel Glimmst du noch oder brennst du schon? Das ist ja nicht meine Erfindung. Gestern lief ich im Kreis herum wie ein Löwe im Käfig auf der Suche nach dem passenden, griffigen Thema. Und da fing ich an zu seppen. Da sind nicht viel zu seppen bei mir. Da gibt es ja an solchen Tagen nur Gott-Channel oder Bibel-TV. Und auf Gott-Channel lief nichts, auf Bibel-TV war gerade Daniel Müller da. Missionszweck Karlsruhe. Sein Vater hat mir, als ich noch kein Christ war, mein erstes christliches Buch geschenkt. Das war in einem Kellerverlies in Passau im Januar 79. Da war die Gemeinde, die Pfingstgemeinde in Passau, eine verfolgte Gemeinde. Die haben ihre Jobs verloren, wenn man wusste, dass sie nicht mehr in die katholische Kirche gingen und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht das heutige Thema. Also der Sohn predigt mit, und das war der letzte Satz seiner Predigt. Also, glimmst du noch oder brennst du schon? Ich muss mir die Predigt anhören. Es ist ja blöd, wenn du nur das Ende erwischt, dann denkst du dir, was hat er denn vorher gesagt, um so zu enden? Ich habe mir das angeguckt und festgestellt, hört ihr mich? Es klingt ein bisschen merkwürdig von hier aus. Jetzt starte ich mit 2 Bibelpassagen. Und dann sind wir dabei. Matthäus 6, 33. Trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch alles andere zufallen. In Hoffnung für alle steht, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und das und dafür, dass sein Wille geschieht. Dann wird er, Gott, euch mit allem anderen versorgen. In Galater 5, Vers 16 steht, wandelt im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. In der Hoffnung für alle steht, lasst euer Leben, das ist passiv, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen, wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Das gefällt mir besser. Wenn der Geist Gottes mich führt, dann widerstehe ich. Wisst ihr, was mich beschäftigt eigentlich immer wieder? seitdem ich Christ bin. Ich komme nicht aus einem christlichen Haus. Meine Eltern waren Moslem. Meine Mutter ist es immer noch. Mein Vater ist verstorben. Das waren gläubige Menschen. Das waren keine Islamisten. Das waren genauso Moslem, wie wir Christen sind. Die haben an Gott geglaubt, anders. Die glauben anders. In meiner Familie haben sich fast alle mittlerweile zu Jesus bekehrt. Nicht alle, aber fast alle. Ich kenne das nicht, in einem behüteten christlichen Haus aufzuwachsen. Und irgendwann, mit 25, habe ich mich doch für Jesus entschieden. Das war, glaube ich, ich wurde getauft eine Woche, nachdem ich meine Abschlussarbeit an der Hochschule in Aachen abgegeben habe. So. Ich frage mich immer, was bewegt Menschen dazu eigentlich? Und die Frage habe ich hier öfters gestellt. Was ist eigentlich unsere Motivation, Christ zu sein? Ich kenne so viele Christen, die jammern. So viele Christen, die einfach gebeutelt sind, dass ich mich frage, ob der Gott, an den ich glaube, für sie erfahrbar ist. Und das ist meine persönliche Wut auf den Teufel. Denn es ist ja nicht die Schuld desjenigen, der leidet. Er leidet ja nicht freiwillig. Aber irgendwo, denke ich, ist es notwendig, dass man ein bisschen zurückkommt zu den Wurzeln unseres Glaubens. Und ich versuche heute mal euch an eine Kleinigkeit zu erinnern anhand von Beispielen. Denn wenn man sagt, ja, lest in die Bibel, komm in den Gottesdienst, mach dies und mach das, dann sagen, ja, aber es fällt mir schwer. Man kann natürlich aus Disziplin, also Menschen, die sind so selbstbeherrscht, die können ja so gut diszipliniert funktionieren, dass die das auch alles einhalten können. Die können sagen, ich bete jeden Tag so und so viel Zeit, ich lese in meiner Bibel, ich gehe in den Gottesdienst, ich bin engagiert im Chor, in dies und jenem, ich putze die Gemeinde und. Das alles mache ich, aber in mir ist diese Freude doch nicht so richtig da. Wisst ihr, wovon ich spreche? Und das, finde ich, ist nicht in Ordnung. Wenn ich die Lieder sehe, die wir da heute gesungen haben, ich habe mir den Text angeguckt, das ist wunderbar, das ist alles wahr. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Unser Gott ist einer, der Freude schenkt. Er liebt uns. Aber Gott nach dem Tod zu erfahren, mit dem im Himmel zu leben, ganz ehrlich, wenn nur das wäre, ich wäre kein Christ. Das ist null, nichtig, uninteressant, weil keiner von uns schon dort gewesen ist und beweisen kann, dass da drüben etwas ist, was mich erfreut, wenn Gott, und das war der Grund, warum ich mich bekehrt habe, denn Allah, den habe ich 6, 7 Jahre fleißig angebetet, ich habe nichts empfangen. Ich habe nur gegeben, zurück kam nichts. Also habe ich hingeschmissen mit 19, als mein Bruder, 23-jährig, in einem Autounfall gestorben ist. Ich sage, wo warst du denn, Gott? Und getröstet hat er mich auch nicht. Also habe ich den Glauben an Gott grundsätzlich hingeschmissen. Christlich, buddhistisch, was auch immer, weg. Jahre später bin ich Christ geworden und ich wusste, weil ich meine Bedingung war, wenn es dich gibt, dann möchte ich dich erfahren, sonst lass mich in Ruhe. Das ist Gott, den kann man challengen. Und ich rate jeden, der irgendwie im Leerlauf ist, Gott zu challengen. Ansonsten macht man sich nur was vor. Christliche Frömmigkeit. Irgendwann sind die schönsten Lieder zu Ende. Die Stimmung des Lobpreis weg. Irgendwann ist die beste Predigt der Welt auch gehört. Und dann bist du raus, da gehst du da draußen, dann kommt dein nächster Kollege, der ist schlecht gelaunt, weil er auch nicht glücklich ist und der versaut dir den Tag am Arbeitsplatz. Da musst du zeigen, was in dir ist. Wenn da nichts drin ist, dann wirst du darunter leiden. Wenn der Gegenwind da draußen dich platt macht, weil du krank bist, weil du deinen Job verlierst, weil alles Mögliche, was man sich an negativen Sachen, was ihr sowieso schon kennt, brauche ich euch nicht jetzt aufzulisten. Wenn das in unserem Alltag eintrifft, und es trifft nun mal ein, und wenn da der Tank leer ist, und dann haben wir ein Problem. Wisst ihr, es gibt physikalisch, ganz normal kann man das erklären, eine Flamme existiert nur, wenn Brennstoff da ist. Oder? Ohne Brennstoff brennt nichts. Und wenn du den Brennstoff hast, brauchst du auch mal einen Zünder. Ansonsten hast du zwar jede Menge Potenzial, aber keine Flamme. Du brauchst beides. Wenn wir das geistlich übertragen, brauchen wir unseren Glauben, aber der wird ja nur brennen, wenn dahinter der Heilige Geist ist, das ist das Öl. Das heißt, ohne tatsächliche Einwirkung Gottes in unserem Leben durch den Heiligen Geist, werden wir niemals, niemals das erleben können, was Gott an Fülle für uns vorbereitet hat. Und das ist frei verfügbar. Ich habe keinen Bock auf einen Gott, der nicht erfahrbar ist. Ich glaube, ihr auch nicht. Oder? Wenn ich hier sagen würde, ja, um Gott zu erfahren, musst du in die Bibel lesen. Dieses du musst, macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Ist einfach, das macht keinen Spaß. Wenn du weißt, dass jemand dich so richtig, richtig dicke liebt, richtig fett liebt und jedes Mal, wenn du zu ihm kommst, Zeit für dich hat und dich richtig in deine Komfortzone reinhieft und dich hegt und pflegt, wie du es brauchst, willst du freiwillig nochmal zu dieser Person gehen? Mit Sicherheit, oder? Also das Problem ist ja gar nicht Gott, das Problem ist, dass wir nicht wissen, wie Gott uns liebt, wie sehr er uns liebt. Wenn das vor unseren Augen plastisch da ist, wenn in unserem Herzen diese Erfahrung da ist, dann ist es ein leichtes, sich auf den Weg zu machen, diesen Gott besser kennenzulernen. Also die Voraussetzung, da gibt es sogar, ich habe zwei Beispiele. Beispiel 1, Abraham. Abraham bekommt einen Sohn von der richtigen Frau. Und Gott sagt ihm, dieses Kind sollst du für mich opfern. Ihr kennt die Geschichte. Das Interessante daran ist, kurz bevor Abraham seinen Sohn umbringt, sagt ihm Gott, jetzt weiß ich, dass du mich liebst, weil du bereit warst, deinen Sohn für mich zu opfern. Wenn wir das auf Gott selber übertragen, denn das ist ein Bild Jesu, heißt es, ich weiß, dass Gott mich liebt, weil er Jesus für mich geopfert hat. Oder? Ich weiß, dass Gott mich liebt, weil er bereit war, Christus für mich sterben zu lassen. Halleluja. Zweites Beispiel. Jesus wird getauft, die Taube fällt, Johannes, der Täufer, zeugt davon, dass er gesehen hat, wie der Heilige Geist auf ihn gefallen ist, wie eine Taube. Und diese Stimme, die er hört, sagt, dies ist mein, sagst, ich möchte es hören, ich möchte es richtig hören. Dies ist mein geliebter Sohn. Wichtig, wichtig, geliebter Sohn. Er hat nicht gesagt, dies ist mein Sohn. Dies ist mein geliebter Sohn. Und dann geht Jesus in die Wüste. Und was sagt der Teufel? Wenn du Gottes Sohn bist. Wisst ihr was? Es wäre für den Teufel extrem, extrem kontraproduktiv. Wenn er jedes Mal, wenn er uns richtig angreift, uns vorher daran erinnern würde, dass wir geliebte Kinder Gottes sind.
Du bist so geliebt, jetzt greife ich dich an. Dann sagst du, Halleluja, der Herr kümmert sich drum. Also bleibt es bei diesem Versuch, uns das Gefühl der Verlassenheit zu geben. Als während des Lobpreises bekam ich ein Bild. Das Bild ist ja kein besonderes, kennt ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr Tierfilme gesehen habt. Wenn eine Löwentruppe, eine Löwenfamilie sich auf den Weg macht, eine Beute zu schlagen, suchen sie sich aus der Herde ein Tier. Und was machen sie? Sie isolieren das Tier. Sie isolieren das Tier, um es richtig zu erwischen. Aber wisst ihr, was Büffel machen, wenn sie keinen Bock haben zu sterben? Dann bleiben sie im Kreis und greifen sie die Löwen zurück und dann hauen sie ab. Der Teufel muss uns isolieren. Der Teufel, das ist genau der Löwe, der wie ein brüllender Löwe geht und der sucht denjenigen, den er isolieren kann, der das Gefühl hat, dass er verloren ist, dass Gott ihn vergessen hat, dass Gott ihn gar nicht mehr hört. Und er sagt, dich hau ich platt. Und das Erste, was wir sagen, ist, warum ich? In dem Moment ist die Verbindung zu diesem Geliebtsein weg. Und dann fangen wir an zu zweifeln und da vergessen wir eigentlich, dass wir geliebte Kinder sind. Denn wenn ich weiß, wisst ihr was, als meine Kinder klein waren, das ist interessant, das kam mir auch heute in den Sinn auf dem Weg hierher. Ich musste den Umweg fahren über Hergershausen, weil die B26 ist schon. Und da sah ich diesen Fahrradweg, auf dem ich mit meiner kleinen Felicitas auf der Weg war zum Gottesdienst da drüben im Riemen. Und da, ha! Und da kann ich mich noch an eine Szene erinnern. Wir gingen über die Straße. Ich habe mich auf die Straße gestellt mit meinem Fahrrad und gewartet, bis meine Tochter den Weg geht. Und wisst ihr was? Ich glaube, ich hätte mit bloßen Händen jedes Auto halten können, während meine Tochter vorbeiging. Das ist das Gefühl eines Vaters. Und das ist das Gefühl, was ein Vater einem Kind gibt. Solange du an meiner Hand bist, solange du unter meinem Schoß bist, passiert dir nichts. Die Eltern hier im Raum wissen das, oder? Wir würden niemals zulassen, dass irgendjemand unsere Kinder anfasst. Oder doch? Wie viel mehr Gott? Das ist ja gerade der Punkt. Das heißt, diese Realität des Geliebtseins, die kommt uns, glaube ich, leider abhanden. Und ich möchte heute, und deswegen habe ich Abraham zitiert, euch daran erinnern, wenn die Flamme in uns brennt, dann können wir. Aber damit die Flamme brennt, muss sie mit diesem Öl begossen werden. Aber die Voraussetzung ist, dass man weiß. Wenn man nicht weiß, dass Gott einen liebt, hat man keinen Bock auf diesen Gott. Und ich wünschte mir, jeder im Raum hier hätte zumindest die Lust, die Liebe Gottes für sich neu zu entdecken. Denn damit fängt alles an. Daran halten wir uns fest. Denn es nützt nicht, irgendwelche christlichen Werke zu praktizieren. Die helfen nicht. Aber wenn man aus der Erkenntnis der Liebe Gottes sich auf den Weg macht, dann führt der Geist uns durch dick und dünn. Dann David sagte im Psalm 23, den hat der andere David geschrieben und David hat ihn letzte Woche zitiert, wenn ich im Tal des Todes, der Dunkelheit, wenn es eigentlich um mich herum nicht mehr erfassbar gibt, wenn es mir nicht gut geht, bin ich alleine? Nein. Auch da bist du bei mir. Gott hat nicht gesagt, dass wir nicht leiden werden. Gott hat nie gesagt, dass wir keine Probleme haben werden. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wollen wir das jetzt packen alleine? Wollen wir klagend da durchgehen? Oder wollen wir siegreich da durchgehen? Ich bin für die letzte Möglichkeit. Aber solche Dinge gegen einen Feind, den wir nicht sehen, zu kämpfen, ist ja relativ ungünstig. ich lasse lieber den großen Jesus für mich diese Sache erledigen. Und ich glaube, das ist das Beste, was wir machen könnten. Und die Begeisterung für Gott, die kann man nicht fabrizieren. Im Galater 5 wissen wir, da gibt es ja diese Gegenüberstellung von den Werken des Fleisches, was ein Mensch aus seinem natürlichen Wesen macht. Der lügt, der tötet. Eigentlich all die schlechten Eigenschaften der Menschen sind da aufgelistet. Könnt ihr gerne nachlesen in Galater Kapitel 5. Und danach gibt es das, was Gott selbst für uns bereitet an Charaktereigenschaften. Die kann man nicht praktizieren, sondern die muss man in sich entdecken. Ich lese euch mal was. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Wusstet ihr, dass Selbstbeherrschung eine Frucht des Geistes ist? Man kann früh morgen aufstehen und Dinge tun für den Herrn. Man kann den ganzen Tag für den Herrn unterwegs sein. Aber das heißt nicht, dass man in seinem Herzen sanftmütig ist. Das wird man dadurch nicht erwirken. Diese Eigenschaften sind göttliche Eigenschaften. In dieser Fülle hat sie kein Mensch. Ich auch nicht, der hier spreche. Liebe, Freude, Frieden. Wer wünscht sich solche Eigenschaften nicht? Die sind für uns. Das sind keine Handlungen, das sind keine Aktionen. Die fabrizierst du nicht durch eiserne Disziplin. Die sind vom Heiligen Geist gewirkte Veränderungen in uns. Also, merke, ist der Öltank leer, brennt nichts. Kommen Brandhämmer dazu? Da sind ja die negativen Umstände, die wir kennen. Ne? Du machst eine Flamme, dann kommt jemand, kippt Wasser drüber. Ist doof für die Flamme. Du musst aber, wenn du noch genug Öl im Tank hast, kannst du die Flamme wieder anzünden. Aber wenn gerade in dem Moment dein Tank leer war, dann bleibt es aus. Es ist also nicht, ja, ich spreche in Zungen und ich habe heute lange gebetet. Nein, mein Lebensstil soll so von Gott geprägt sein, dass es ein Fluss wird. Oder ich sage es mit meinen Worten. Ich war jahrelang diszipliniert unterwegs für den Herrn. Ich habe es wirklich so gemeint, ich bin für den Herrn unterwegs. Sprich, ich tue was für ihn. Ich. Und irgendwann bist du müde. Irgendwann ist deine Batterie leer. Denn das kannst du eine Zeit lang machen. Es dauert ein paar Jahre. Bei mir hat es vielleicht 12, 15 Jahre gedauert. Aber irgendwann bist du leer. Und dann fängst du an, für alle anderen ein Problem zu sein. Denn der Frust ist damit verknüpft. Denn Gott, hast den Eindruck, Gott verwendet dich gar nicht mehr. Du erinnerst dich vage. Dein letztes Zeugnis ist weit, weit, weit weg. Wenn das Letzte, was du mit Gott erlebt hast, ein paar Jahre alt ist, hast du ein Problem mit deinem christlichen Leben. Ich sage das aus eigener Erfahrung. Es ist wahr. Und dann habe ich von Gott, Gott ist geduldig. Wenn du aufhörst, dich in den Vordergrund zu schieben, stellt er sich, sagt er, ich kann nicht mehr, hilf mir. Und dann kommt er und verändert dich. Und dieser Gott hat mir gezeigt, es ist nicht, weil ich morgens aufstehe und 2 Stunden bete, dass ich ein Christ bin. Nein, es ist, weil er mich liebt und Jesus für mich hat sterben lassen, dass ich Christ bin. Und in dem Moment, wo er mich geliebt hat, da hatte ich noch nichts gemacht, da gab es mich nicht mal. Und das müsste ich aber begreifen. Ich kann Gott nicht beeindrucken und es ist auch kein Automat mit irgendeiner Geheimformel. Und wenn du mal so gemacht hast und das und dann hast du gefastet und dies und dann wenn du betest und dann wirst du erhöht. Nein! Wenn du weißt, dass Gott dich liebt, besser als irgendein Vater oder eine Mutter, dann ist die Selbstverständlichkeit der Erwartung, dann betest du zu einem, von dem du weißt, dass er dich liebt und erwartest, dass er dich erhört. Die Reihenfolge ist extrem wichtig. Deswegen habe ich mir gedacht, wir reden über das, wie wir das mit dem Öltank machen. Wie kriegen wir diesen Tank voll? Das Erste ist, man muss erstmal von seinem stolzen Ross runter, das ist ja mein eigenes Zeugnis, und sagen, Herr, ich bin am Ende. Ganz ehrlich, ich habe gar keinen Spaß, dein Wort zu lesen. Mir fällt es schwer zu beten. Ich habe die Gedanken, die darf ich ja niemandem sagen, die sind dermaßen versaut, die darf ich ja gar nicht ausdrücken. Ich bin gefangen in was auch immer für Zwängen, Pornografie und dies und jenes. Wisst ihr, das ist in der, die Krankheit ist in christlichen Gemeinden schlechthin. Das wenn nicht das ist es, vielleicht eine Zigarette oder irgendwas. Jeder hat irgendwas. Jeder hat irgendwo seinen schwarzen Kasten mit dem Müll drin. Und ich sage, ich habe keinen Bock mehr, das Ganze zu schleppen, so wie ich bin. Kann ich es nicht weitermachen. Ich möchte, dass du das übernimmst und mich veränderst. Wisst ihr, wenn man zu Gott kommt mit leeren Händen, dann kann er sie füllen. Aber das heißt, man macht sich auf den Weg mit ihm. Gott wird dir was zeigen. Er wird zeigen, was er will für dich. Er wird dich aber nicht zwingen, das mitzumachen. Wenn du da mitgehen willst, dann wirst du Gott erleben. Dann wirst du mitgehen wollen und dann wirst du Gott tatsächlich erleben. Und ich kann jedem hier sagen, das Beste, was einem passieren kann, ist, dass Gott dein Leben lenkt. Du kriegst es niemals besser. Es fängt mit der Angst an, die ich verloren habe. Ich musste mich nicht anstrengen und die Angst war weg. Das kann man nicht produzieren. Das macht Gott. Und für mich war die Angst, für dich ist was anderes. Und das geht nur in einer kompletten, bewussten Auslieferung an Gott. Gott teilt seine Herrschaft und seine Herrlichkeit nicht mit arroganten Menschen, zu denen ich gehörte. Gott wartet, bis du fertig bist und dann übernimmt er, wenn er darf. Und wenn du willst, dass dieser Gott, von dem wir heute gesungen haben, dass er wunderbar ist, dass er mächtig ist und dass er dich liebt, wenn du willst, dass er dein Leben verändert zum Positiven, dann musst du ihm die Herrschaft über dieses Leben lassen. Und da musst du glauben, dass alles, was in seinem Wort ist, wahr ist. Und dann füllt sich der Tank nicht durch menschliche Hand, sondern durch ihn selber. Dann wirst du irgendwann aufstehen und Freude entdecken. Ich habe dieses Problem, aber ich mache mir keine Sorgen drum. Ich habe dieses Problem, aber ich mache mir keine Sorgen drum. Da sind zwei verschiedene Sachen. Das Problem kriegen wir immer. Die Sorge, dafür entscheiden wir uns. Wisst ihr das? Die Sorge ist eine Entscheidung. Wir entscheiden uns zu zweifeln, dass Gott dieses Problem im Griff hat. Das ist Sorge. Perspektiv wechseln. Das ist mein Problem. Es ist nicht hier auf meinem Kopf, sondern ich sage, Herr, mach's. Das ist Glaube. Und dann ist man nicht mehr belastet. So, ich höre hier auf. Ich könnte den ganzen Tag drüber reden, aber ich würde mich nur wiederholen. Ich möchte für uns alle beten. Und wenn jemand hier im Raum ist, der sagt, ja, da ist was, da hätte ich gerne ein bisschen mehr Mumm, ein bisschen Wumm, ein bisschen mehr Öl im Tank. Ich habe das Gefühl, es ist an der Zeit, ein bisschen crazy zu sein, alles aufzugeben, die Kontrolle über mein Leben. Und ich möchte, dass Gott alles übernimmt. Und ich möchte selber diesen Weg gehen. dieser jemand soll aufstehen, ich möchte beten. Nee, ich stehe für alle auf. Ich weiß, alle brauchen das. Ich möchte jetzt niemanden bloßstellen. Und dann wollen die einen, der denkt man so, steht alle auf. Denn wir alle haben das Problem, dass wir mehr im Tank haben wollen. Und ich möchte beten. Vater, ich danke dir, dass wir allesamt, die dich kennen, geliebte Söhne und Töchter Gottes sind. Und ich möchte hier, dass du, wenn wir herausgehen, in uns diese Gewissheit behältst. Es lenkt mich ab. Ich weiß, das ist gut, Musik im Hintergrund, aber mich stört das im Moment. Sorry. Vater, ich habe das Bedürfnis, uns hier vor dich zu stellen und dass du in uns Veränderung vornimmst. Wir sind nicht perfekt bei uns, durch uns, aber wir sind perfekt in Christus. Wir sind durch dich gerecht gemacht. Wir haben deinen Heiligen Geist empfangen. Und doch kommt es so oft vor, dass wir leiden, dass es uns schwerfällt, Beziehung zu dir aufzubauen und zu pflegen. Und so möchte ich, dass du in uns diese Flamme, diesen glimmenden Punkt wieder aufhellst, dass du Öl in unser Tank gießt, dass der Heilige Geist mehr Raum in uns einnimmt und dass dein Werk in uns sichtbar wird. Herr, ich bitte darum, dass das, was bisher nicht war, sichtbar wird, dass die Vergangenheit Vergangenheit bleibt, aber dass unsere Zukunft eine scheinende, eine helle, eine bessere ist. Und ich stelle jeden hier in diesem Raum unter deine Führung, Heiliger Geist, und erwarte, dass Freude, Frieden und all diese anderen Eigenschaften aus deinem Wort in uns erlebbar werden. Im Namen Jesu. Amen.